Vom Predigtthema heute Abend dürfen wir uns für einmal überraschen. Das ist fast ein bisschen ein Novum, gell? Dass wir einmal im Monatsinfo das Programm nicht schon das Predigtthema angegeben haben. Der Daniel Muhl ist schon einige Monate nicht mehr in Bern gewesen. Weißt du noch gerade, wann das letzte Mal? Im August letztes Jahr? Etwa so. Schön, dass du heute wieder von Frauenfeld, gell, daher angereist bist, den Weg unter die Räder genommen hast, für uns am Wort zu dienen. Und ich möchte gerne noch für dich, für die Predigt beten. Vater im Himmel, danke vielmals, dass wir alles von dir dürfen erwarten. Und danke, dass du dir Daniel ohne Unfall und Schaden nach Bern gebracht hast. Danke, dass er bereit ist, uns dein Wort weiterzugeben heute Abend. Danke, dass du ihn mit allem ausrüstest, was er braucht, dass du ihm Vollmacht gegeben hast und dass du ihn auch in den Vorbereitungen gesegnet hast. Und so möchtest du diesen Segen ausbreiten heute über uns alle, dass wir dürfen profitieren, dass wir gestärkt dürfen zurückkehren in den Alltag. Danke vielmals dafür. Amen.
Ihr geliebter Gottes, ich freue mich, dass ich wieder da sein darf, in Bern und mit euch Gemeinschaft haben. Ich möchte heute Abend über einen Text reden aus dem Hebräerbrief, und zwar aus dem 12. Kapitel, die ersten paar Vers, möchte ich an den Anfang stellen. Da lesen wir: Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Der Schreiber vom Hebräerbrief ermahnt uns also in den ersten Vers von dem 12. Kapitel, dass wir zuerst einmal jede Bürde von der leicht umstrickenden Sünde sollen ablegen und mit Ausdauer laufen, der vor uns liegende Wettlauf. Das ist nicht immer eine einfache Sache. Und dann sagt er, indem wir hinschauen auf Jesus, man müsste eigentlich genau übersetzen, wegschauen, das heisst, wegschauen von der Welt, weil normalerweise schauen wir immer in die Welt, dass man bewusst wegschauen von der Welt auf Jesus hin. Heute haben wir das ganz grosse Vorrecht, so viele biblische Vorbilder genauestens zu studieren. Wir sehen so viele Geschichten in der Bibel, so viele Gottesmänner und Frauen, die aus dem Glauben heraus gelebt haben. Und Gott hat uns die Vorbilder gegeben, damit wir erkennen können, wie es sich auswirken kann, wenn man aus dem Glauben heraus lebt, aus der Vertrauensbeziehung zu Jesus Christus heraus. Die biblischen Vorbilder bezeichnet die Bibel als eine Wolke von Zeugen. Die Zeugen haben also einen besonderen Stellenwert, und wir können uns natürlich fragen, was macht eigentlich die Glaubenshelden von der Bibel so besonders? Im Kapitel davor beschreibt ja der Hebräerbriefschreiber einerseits die Wichtigkeit vom Glauben, und dann zählt er ganz viel Beispiele aus dem Alten Testament auf. Dann, zum Teil geht er dann schon auch ins Neue Testament rein, wie man das erkennen kann. wo man sieht, wie Menschen aus dem Glauben, aus der Vertrauensbeziehung zu Gott herausgelebt haben. Und diese verschiedenen Beispiele bezeichnet dann da der Hebräer-Briefschreiber als eine Wolke von Zeugen. Was macht also die Glaubenshelden so besonders? Die Frage kann man sich jetzt da stellen. Und ich stelle die Frage, ist es ihr edler Charakter gewesen? Ist es ihre Willensstärke gewesen? Oder haben sie alle so ein asketisches Leben geführt wie der Johannes der Täufer? Oder ist es ihre eiserne Disziplin gewesen? Oder ihr konsequenter Lebensstil? Ist es ihre Unerschütterlichkeit gewesen? Oder ihr eiserner Wille? Ist es der ununterbrochene Gehorsam gewesen, wo zu keiner Sekunde erlahmt hat? Ihr merkt schon, als gemeinsamer Nenner taugt das nicht. Die Glaubenshelden sind nicht immer gehorsam gewesen. Denken wir an Jona. Sie haben auch ihre Schwächen gehabt. Sie sind nicht immer total stark im Glauben gewesen. Manchmal haben sie ein bisschen Angst gehabt. Denken wir an Abraham, wo zwei oder dreimal hat müssen sagen, ja, Sarah ist meine Schwester, was ja so ein bisschen eine Halblüge gewesen ist. Er hat nämlich Angst gehabt um sein Leben. Also da sieht man noch nicht so den ganz tiefen Glauben und das tiefe Gottesvertrauen. Man kann also nicht sagen, dass die Glaubenshelden Söhne gewesen sind, die konsequent immer auf dem richtigen Weg gewesen sind und nie Schwäche gezeigt haben. Überhaupt nicht. Das Auffallende an dieser Aufzählung von diesen Glaubenshelden ist der Umstand, dass sich der Glaube bei den Einzelnen jeweils ganz unterschiedlich ausgewirkt hat. Die Auswirkungen vom Glauben scheinen manchmal geradezu gegensätzlich zu sein. Währenddem einige infolge von ihrem Glauben einem unmittelbaren Sterben haben können entrinnen, haben andere durch den Glauben den Märtyrertod erlitten. Wir kennen die drei Freunde von Daniel, die in den Feuerofen geworfen worden sind. Die sind durch den Glauben gerettet worden von dem Feuer. Aber wir wissen auch, dass es im ersten Jahrhundert etliche Christen gegeben hat und nachher natürlich auch, die wegen ihrem Glauben verbrannt worden sind. Der Nero hat einige Christen in Ziegenfell eingenäht und hat sie dann im Garten aufgestellt und als Fackeln runterbrennen lassen. Also ganz furchtbare Sachen. Das wird übrigens im Hebräerbrief leicht angedeutet, wenn es heisst, und in Ziegenfällen ja, eingenäht. Es wird also deutlich, es ist nicht so, dass wenn man im Glauben ist, dass man dann immer vor dem Märtyrertod gerettet wird. Manchmal ist das so, manchmal aber auch nicht. Man kann also nicht sagen, dass jeder, der einen tiefen Glauben hat, auch die für alle sichtbaren und spektakulären Wunder erleben wird. Es gibt solche, die sterben trotz tiefem Glauben an Gott, an ihrer Krankheit. Ihr werdet mich jetzt vielleicht fragen, gibt es ein biblisches Beispiel dazu? Weiss jemand von einem grossen Gottesmann, der an einer Krankheit gestorben ist? In der Bibel. Der Elisa, jawohl. 2. Könige 13, 14. Der Elisa hat ja, ich bin überzeugt, der doppelte Geist vom Elia. Der Elia ist entrückt worden und der Elisa stirbt an einer Krankheit. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, vielleicht ist der Elisa am Ende von seinem Leben Gott nicht mehr gehorsam gewesen. Aber das stimmt auch nicht. Warum? Der Elisa ist in einer Gruft gelegen und da ist eine Räuberbande vorbeigekommen. Da ist einer gestorben oder sie haben einen Toten gehabt und dann haben sie den Toten in die Gruft vom Elisa gelegt und der Tote ist in Berührung gekommen mit dem Leib vom Elisa und der Tote ist auferstanden. Das heisst, in dem Elisa, ich sage jetzt mal, In dem toten Leib von Elisa war immer noch so eine Kraft gewesen, dass sogar ein Räuber von den Toten aufersteht. Schon gewaltig. Das heisst, einmal ist der Glaube so, dass einer mit feurigen Ross in den Himmel entrückt wird und ein anderes Mal stirbt einer an einer Krankheit. Wer aus dem Glauben lebt, erlebt immer Wunder. Nur unterscheidet sich die Wunder manchmal grundlegend. Und darum möchte ich an dieser Stelle drei Beispiele aufzeigen. Erstens, es gibt Gläubige, die erleben durch den Glauben das Wunder von der Heilung von einer unheilbaren Krankheit. Ich habe das bei mehreren Geschwistern erlebt, dass sie krebskrank gewesen sind und Gott sie geheilt hat. Aber nicht alle. Ich habe auch, das ist der zweite Fall, ich habe auch Söhne erlebt, die krebskrank geworden sind, aber in einem ganz tiefen Frieden gestorben sind. Ich kann mich noch gut erinnern, als 17-Jähriger haben wir eine Frau besucht, die schwer krebskrank war. Sie war gel im Gesicht, das war etwa drei Wochen vor ihrem Tod. Und die Frau hat so eine Freude und so einen Frieden ausgestrahlt, dass wir Jugendlichen das Gefühl haben, wie ist das nur möglich, wenn man so elend aussieht, dass man so eine tiefe Freude, so einen tiefen Frieden darf haben. Das ist auch ein Wunder. Und jetzt kommt noch der dritte Fall. Wieder andere sind in ihrer Not so unbeschreiblich stark angefochten, dass sie sich zeitweise von Gott verlassen fühlen. Der David hat sich von Gott verlassen gefühlt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir wissen, der Psalm 22 ist natürlich eine ganz grosse Prophetie auf unseren Herrn Jesus Christus. Und da wird ja im Psalm 22 detailliert beschrieben, was unser Herr Jesus erlitten hat am Kreuz. Ganz detailliert. Aber der David hat den Psalm geschrieben und ich glaube, der David hat das, was er da geschrieben hat, auch in irgendeiner Art und Weise erlebt, erfahren. Sicher nicht so wie unser Herr Jesus Christus, aber er hat auch das Gefühl gehabt von der Gottverlassenheit. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und trotzdem haltet er in dem Psalm an seinem Gott fest und sagt, ich will ihn loben in der Versammlung von meinen Brüdern. Stellt euch mal vor, da ist einer, der fühlt sich von Gott verlassen und entscheidet sich dafür, ich will Gott trotzdem loben in der Versammlung von meinen Brüdern. Jetzt die Frage, welches von diesen drei ist das grösste Wunder? Wir Menschen tendieren in der Regel dazu, dass die übernatürliche Heilung das grösste Wunder ist. Aber ist es das wirklich? Für uns Menschen vielleicht schon so sichtbar äußerlich gesehen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das zweite und das zweite Beispiel, wo jemand im tiefen Frieden stirbt und das dritte Beispiel, wo sich jemand von Gott verlassen fühlt und trotzdem an Gott festhaltet, dass das für die Engelwelt unglaublich beeindruckend ist. Was? Da fühlt sich einer von Gott verlassen und er haltet immer noch an seinem Gott fest. Oder wie der Hiob sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist gerade gegenüber der Unsichtbarkeit ein gewaltiges Wunder. Wenn Menschen trotz ihrem Gefühl von Gott, von der Gottverlassenheit, ihren Gott lieben und an ihrem Gott festhalten, dann wird da eine unfassbare Kraft vom Geist Gottes sichtbar. Was haben wohl die Engel gedacht, wo sie im David gesehen haben, wo sich von Gott verlassen gefühlt hat, wo ein Herz gehabt hat, wo wie wachs worden ist, es hat keinen Halt mehr gehabt, doch trotz alledem sein Gott in der Gemeinde rühmen will. Im gleichen Psalm steht das. Ist das vielleicht noch das grössere Wunder gewesen als Krankenheilung? Noch einmal. Der wahrhaft Glaubende erlebt immer Wunder. Nur sind es eben oft Wunder, die man erst bei genauem Hinschauen erkennen kann und die in der Öffentlichkeit zum Teil eben nicht wahrgenommen werden. Obwohl die Auswirkungen vom Glauben von außen betrachtet manchmal total gegensätzlich sind, so hat der Glaube in allen Christen doch einen gemeinsamen Nenner. Erstens, der Gläubige lebt aus dem Vertrauen zu Gott heraus. Der eine stirbt an einer Krankheit aus dem Vertrauen zu Gott heraus. Der andere wird durch das Vertrauen aus dem Gott heraus wird er von der Krankheit geheilt. Also, ich denke, wir dürfen nach wie vor für die Heilung von unseren Kranken beten und auch einen grossen Glauben diesbezüglich haben. Aber wir müssen auch wissen, unser Gott ist absolut individuell. Er führt individuell. Zweitens, durch den Glauben erwartet man Sachen, die man nicht sehen kann und die von der natürlichen Erfahrung her unmöglich sind. Ich denke, es gibt da in diesem Raum keinen, der gesagt hat, der sagen kann, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es eine Totenauferstehung gibt. Wir haben wahrscheinlich alle noch nie eine Totenauferstehung gesehen. Aber weil wir das in unserer Bibel lesen und weil wir davon überzeugt sind, dass unser Gott treu ist, glauben wir etwas, was wir noch nie gesehen haben. Drittens, der Glaubende liebt Gott und er liebt auch seinen Bruder und seine Schwester. Viertens, der Glaubende möchte Gott nähern, ihm gefallen, ihm nachfolgen, ihm gehorchen. Aber manchmal ist das zwischenzeitlich nicht so gut möglich, wie wir zum Beispiel beim Fall Jona sind. Bei allen diesen Sachen geht es um eine Grundhaltung vom Herz und nicht um irgendwelche Erbanlagen oder Charakterstärken. Es geht da auch nicht um irgendwelche normierte Verhaltensweisen, sondern um ein Leben aus einer lebendigen Beziehung zu Gott heraus. Und das kann sich vollständig unterschiedlich ausgestalten, so wie wir das auch in der Pflanzen- und Tierwelt in einer ganz unzähligen Vielfalt entdecken dürfen. Ich bin so froh, dass bei den Gläubigen der Glaube sich ganz unterschiedlich auswirkt. Und Gott verherrlicht sich jedem auf eine andere Art und auf eine andere Weise. Und das macht eine Vielfalt sichtbar. Wir Gläubigen machen manchmal den Fehler, dass wir uns gegenseitig vergleichen tun. Klar dürfen wir die anderen als Vorbild nehmen, wenn sie einen tiefen Glauben haben, wenn sie eine grosse Liebe zu Gott haben oder zu den Mitmenschen, dann sollen wir sie nachahmen. Aber wir müssen sie nicht kopieren, wir müssen nicht gleich werden wie andere, sondern wir dürfen unsere Eigenart bewahren, aber gefüllt mit der Liebe Gottes und mit dem Glauben. Das ist das Entscheidende. Aus dem Hebräer 12,1 wird deutlich, dass wir Glaubensvorbilder haben, respektive eine Wolke von Zeugen um uns herum. Die Tatsache kann man auf zweierlei Arten interpretieren. Erstens, indem wir uns gedanklich mit diesen Glaubensvorbildern aus dem Alten und Neuen Testament beschäftigen, sind die Vorbilder im Geist um uns herum. Stellen wir uns mal einen ganz besonderen Raum vor. Ich weiss nicht, wer von euch schon mal in den Sixtinischen Kapellen in Rom war. Ich habe letzten Herbst mal das Vorrecht gehabt, in Rom einige Städte zu besuchen. Und da sind wir auch in die Sixtinische Kapelle. Und da sind ja die wunderbaren Malereien von Michelangelo und von anderen. Und also Boden, Wand, Decke, alles ist voll mit Symbolen und Bildern. Und die Bilder vermitteln uns eine Vorstellung von den damaligen Künstlern. Und darum kann man auch ein Stück weit das Denken von diesen Künstlern darin erkennen. Durch die vielen Bilder hat man auch ganz viele Zeugnisse vom damaligen Denken. Also dort mal, wo man die Bilder gemalt hat, ich glaube, das ist 15. oder 16. Jahrhundert, vielleicht weiß es jemand besser. Ich weiß es jetzt nicht genau, wann die gemalt worden sind. Auf jeden Fall. Und je mehr man dann das sind also, nein, und genauso sollten wir uns in Gedanken, in den Raum vom Wort Gottes hineinbegeben und die vielen Glaubensvorbilder um uns herum anschauen und studieren. Das sind dann keine Kunstgemälde, sondern lebendige Geschichten. Wenn wir also einen Abraham anschauen, wie er gelebt hat und wie er aus dem Glauben gelebt hat, oder wenn wir einen Hiob anschauen oder einen Jeremia oder wie die alle heissen, dann haben wir da Bilder und dann sehen wir, aha, bei dem hat sich das so ausgewirkt, und dann befinden wir uns quasi in dieser Wolke von Zeugen. Solche Vorbilder gibt es natürlich auch aus jüngerer Zeit. Ich denke an Dietrich Bonhoeffer, an Hudson Taylor, an George Whitefield oder an Georg Müller, der die Waisenhäuser in England gegründet hat. Ich denke an Jim Elliot und noch viele andere. Sie sind durchaus auch Vorbilder darin, wie sie ihren Glauben gelebt haben. Allerdings müssen wir auch ein bisschen aufpassen, wenn wir die Biografien lesen. Biografien neigen ein bisschen dazu, dass man Leute idealisiert und dass man die Schwächen, die die Leute auch gehabt haben, kaum erwähnt. Und wir müssen einfach wissen, es hat jeder seine Schwächen, egal wie gross der Glaubensheld war. Gerade die grossen Glaubenshelden haben manchmal schwierige menschliche Eigenschaften gehabt. Auch wenn wir uns nicht mit diesen Leuten vergleichen sollten, da uns ja Gott anders brauchen möchte, so ist ihr Gottesvertrauen doch sehr vorbildlich, und das kann uns motivieren. Das Vertrauen auf Gott soll uns motivieren, im Vertrauen auf Gott unseren Weg zu gehen. Man kann aber die Wolke von Zeugen auch ein bisschen anders interpretieren. Die Wolke von Zeugen um uns wird von manchen Auslegern so interpretiert, dass die verstorbenen Gläubigen uns jetzt auch im Geist umgeben und ein Stück weit auf uns Acht haben. Das wäre zwar durchaus denkbar, aber trotzdem möchte ich das ein Stück weit offen lassen, ob sich das auch wirklich so verhält. Ich möchte da mich nicht in Aussagen verspekulieren. In der Übersetzung von Heinz Schumacher finden wir folgende Bemerkung: Das Bild der Wolke für eine dicht gedrängte Schar ist auch im klassischen Griechisch durchaus gebräuchlich. Es fasst sowohl die Fülle als auch die Einheit dieser Zeugen zusammen. Die Schar der Geister, der vollendeten Gerechten, nimmt Teil am Weg der Gemeinde auf Erden. Sie nehmen Teil an unserem Weg. Irgendwo sind sie mit uns natürlich durch Christus auch verbunden, ist klar. Die Sünde und der Kampf gegen die Sünde, das ist ja für jedes Gotteskind ein kleines oder grösseres Problem, mit dem es immer wieder konfrontiert wird. Vermeintliche Christen, die von sich behaupten, das Problem endgültig überwunden zu haben, sind bereits in die Sünde vom Hochmut gefallen. Auch geht ihnen das Bewusstsein mehr oder weniger immer verloren, dass sie nur aus der Gnade Gottes leben können. Der Text in Vers 1 nennt vor der Sünde das erste Mal die Bürde, oder anders übersetzt, das Gewicht. Das griechische Wort Onkos ist sprachlich mit Ankale, mit gebeugte Arme, verwandt. Es geht da also um eine Bürde oder um eine Last, die mir umklammert und die uns in unserer Bewegungsfreiheit einschränkt. Wie oft umklammern wir Sachen, von denen wir meinen, dass wir sie unbedingt haben müssen, damit wir unsere Lebensqualität erhalten können. Aber weil wir an die Sachen klammern, die wir nicht wirklich brauchen, verlieren wir vor allem unsere geistliche Bewegungsfreiheit. Wie oft belastet wir Christen uns mit einem Wohlstand, der vielleicht gar nicht möglich, nötig wäre, mit Vermögen, mit Statussymbol, und versuchen dann, um fast jeden Preis diese Sachen zu behalten, um ja keine Lebensqualität zu verlieren und merken dabei nicht einmal, wie wir unsere geistgeführte Entscheidungsfreiheit damit unterdrücken und einschränken. Es ist ja ganz wichtig, dass wir unsere Freiheit in Christus behalten, indem wir eben uns an nichts klammern. Wenn wir nicht an unser Vermögen klammern, wenn wir uns nicht an unsere Gesundheit klammern oder an unsere Ehre, dann sind wir frei. Dann können wir uns auch frei entscheiden. Halten wir doch unser Vermögen, unsere Annehmlichkeiten und unser Ansehen nicht wie einen Raub fest, sondern lernen wir, die Sachen auch um Christi Willen loszulassen. Das heisst nicht, dass wir jetzt alles verkaufen müssen, was wir haben, und den Armen verschenken, wie das, der reiche Mann dazu aufgefordert worden ist. Das sehe ich nicht so. Aber wichtig ist, hängt unser Herz daran. Können wir es auch loslassen, wenn es uns der Herr aufs Herz legt. Diese Sachen werden sofort zu einer Bürde, wenn man sie in den entsprechenden Entscheidungsprozessen nicht loslassen kann. Sie machen uns geistlich kampfunfähig. Es ist, wie wenn wir mit einer Rüstung in den Kampf ziehen würden, die so schwer ist, dass wir uns da drin gar nicht mehr richtig bewegen können. David hat erkannt, dass ihn die schwere Rüstung vom Saul nur hindern würde, und darum hat er sie wieder abgezogen. Wir sollen uns all die Gewichte, die wir vielleicht umklammern wollen, oder die uns umklammern, die sollen wir ablegen, damit wir unbeschwert den Wettlauf mit Ausdauer laufen können. Die Verfehlung, also die Sünde, müssen wir ja eigentlich wörtlich übersetzen mit Verfehlung. Hamadia, das ist eine Zielverfehlung. Also wenn ich sündige, dann tue ich das Ziel verfehlen. Das Endziel ist ja die ungeheuchelte, reine Liebe. Und alles, was nicht aus dem Glauben heraus passiert, aus der tiefen Vertrauensbeziehung zu Gott heraus, aus der Liebe zu Gott heraus, ist letztlich Sünde, ist letztlich Zielverfehlung. Das sagt ja der Paulus in Römer 14, 23, alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Alles, was wir Menschen nicht aus dieser liebenden Vertrauensbeziehung zu Gott heraus denken, sagen und tun, ist letztlich eben eine Zielverfehlung. Vor Gott ist alles eine Verfehlung, die nicht aus der Liebe herauskommt. Wobei die Liebe zu Gott natürlich immer an erster Stelle stehen sollte. Wer Gott an erster Stelle gesetzt hat und ihn liebt, wird auch seine Mitmenschen in richtiger Weise können lieben. Wir können Mitmenschen nur dann göttlich lieben, wenn wir zuvor auch gelernt haben, Gott mit ganzem Herzen zu lieben. Nur wenn wir Gott und seine Liebesziele kennen, können wir die Menschen auch gottgemäss lieben. Die Sünde umgarnt uns. Sie verführt uns. Sie verspricht uns ein Leben voller Genuss und Selbstverwirklichung. Sie sagt, die Sünde sagt zu uns, ich bin die Einzige, die dir eine wahre Lebensqualität vermittelt. Bei mir gibt es keine Einschränkungen, da gibt es keine Begrenzungen. Bei mir ist alles erlaubt. Der Gott von der Bibel, der will dich nur in ein Korsett hineinzwängen und dir alles verbieten, was dir so richtig Spass macht. Die Verführung zur Sünde wird ja in den Sprüchen sehr gut beschrieben, im Kapitel 7. Dort ist ja von einer Frau die Rede, die dann eben einen jungen Mann verführt zum Ehebruch. Und die Beschreibung dort ist natürlich klar, es geht da in erster Linie mal um die fleischliche Unzucht. Aber wenn man mal die Beschreibung genau liest, wird man feststellen, so operiert die Sünde eigentlich schlechthin. Also in dem Text geht es zuerst einmal um die normale Unzucht, aber auf einer anderen Ebene geht es da auch um geistliche Hurerei, also um Götzendienst. Die Begebenheit lässt sich aber auch durchaus generell mit der Verführung von der Sünde vergleichen. Bei der Verführung zur Sünde geht es längst nicht nur um fleischliche und geistliche Hurerei, sondern um alle möglichen Arten von der Sünde. Die Sünde verspricht Genuss auf höchstem Niveau. Sie verspricht grösstmögliche Freiheit und Erfüllung. Sie sagt, bei mir kannst du die Liebe so richtig geniessen, ohne dich in irgendeiner Weise zu verpflichten oder dass du gebunden bist. Die Sünde wirkt bis tief in die frömmsten Kreise hinein. Die Sünde verpackt sich da in eine sehenswerte Frömmigkeit. Sie verhält sich so, wie es von ihrer Umgebung erwartet wird. Sie weiss, wie sie muss gefallen. Bei den Christen verführt sie zum Hochmut und zur Selbstgefälligkeit. Wenn ein Christ sich vergleicht mit anderen Gläubigen und feststellt, doch, ich bin eigentlich ein überdurchschnittlich guter Christ, ich habe es zu etwas gebracht und wenn ich sehe, was die anderen alles für Dreck am Stecken haben, dann kann ich mir doch schon recht auf die Schulter klopfen und man merkt nicht, wie man eigentlich der Sünde im Hochmut auf der Leim gekrochen ist. Sie sagt unserem Unterbewusstsein fortwährend, nur wenn du dich von den anderen mit deinem Glauben, mit deinem Wissen oder mit deinen Werken kannst abheben, wirst du begehrt sein und dadurch auch geehrt werden. Und wenn du geehrt wirst, dann wirst du auch wirklich geliebt. Nur wenn du mit dir selber zufrieden bist, hebt das dein Selbstwertgefühl und dann kannst du auch das in vollen Zügen geniessen. Wir Menschen möchten immer so gern unser Selbstwertgefühl heben. Und von Natur aus machen wir das so, wir versuchen möglichst gute Leistungen zu bringen im Beruf, wir versuchen möglichst nett zu sein, zuvorkommend, wir versuchen möglichst fromm zu sein, dass die anderen sagen, wow, was ist das für ein Mann, was ist das für eine Frau? Und so, wenn man dann so ein Lob hört, dann hebt das unser Selbstwertgefühl. Und dann haben wir das Gefühl, wir sind so viel wert, wie wir eben leisten. Und das ist eine Lüge Satans. Wir müssen das ganz klar sehen. Unser Selbstwert dürfen wir nicht mehr über unsere Leistung definieren. Auch nicht über die fromme Leistung. Wir sind deshalb unendlich viel wertvoll, weil Jesus Christus für uns sein Blut vergossen hat. Weil er uns so tief geliebt hat, dass er sein Leben gelassen hat für uns. Darum sind wir wertvoll. Und weil der himmlische Vater in uns einen neuen, inwendigen Mensch gezeugt und geboren hat, darum sind wir wertvoll. Unendlich viel wertvoll. Und über das dürfen wir unseren Wert definieren. Und das ist ein Wert, den haben wir geschenkt bekommen. Und zwar jeder, der den Geist Christi in sich hat. Ob er jetzt ein ganz einfacher Arbeiter ist, vielleicht eine ganz einfache Person, die nicht gut kann reden, die auch nicht auffällt in der Gemeinde. Er ist unendlich wertvoll, weil der Geist Jesu Christi in ihm lebt. Und ich muss auch ehrlich sagen, wenn wir wirklich verstanden haben, dass wir so wertvoll sind, dann sind Minderwertigkeitsgefühle völlig fehl am Platz. Also, wenn wir noch Minderwertigkeitsgefühle haben, egal, auch wenn wir beruflich erfolglos gewesen sind oder in der Gesellschaft nicht so weit gebracht haben, dann haben wir noch nicht verstanden, was Gott uns für einen Wert gegeben hat. Die Sünde macht es so, sie tut am Anfang sich präsentieren, sie von der besten Seite, sie schmeckt am Anfang immer süß, aber nachher kommt Bitterkeit, Verderben und Tod. Beim Glauben ist es umgekehrt. Das Handeln aus dem Glauben heraus scheint am Anfang eher beschwerlich zu sein. Aber nachher kommt die Freude, der wahre Frieden und das Leben aus der göttlichen Liebe. Das ist eine geistliche Gesetzmäßigkeit, die sich fast überall durchzieht. Das wirklich Kostbare und das, was Ewigkeitswert hat, hat Gott meist da versteckt, wo wir Menschen es am allerwenigsten vermuten. Welcher normale Mensch vermutet die göttliche Kraft in der eigenen Schwachheit? Die göttliche Kraft kommt in der eigenen Schwachheit zur Vollendung, so schreibt das der Paulus. Oder welcher vernünftige Mensch vermutet wirkliche Erhöhung in der Selbsterniedrigung? Jesus hat sich selber erniedrigt und darum ist er erhöht worden. Oder wer vermutet, dass, wenn wir bezüglich von unserer eigenen Schuldhaftigkeit wahr werden, wenn wir wahr werden und sagen, da habe ich gefehlt, da habe ich gesündigt, da habe ich andere verletzt und auch dazu steht, dass man dann den Zugang zu der Gnade findet und durch das dann eben auch den Zugang zum wahren Leben. Die Sünde macht uns immer wieder weiss, dass die Lüge in gewissen Situationen einfach eine Notwendigkeit ist. Überall da, wo die Lüge benötigt wird, ist im Lebenskonzept etwas faul. Kein System, das mit der Lüge operiert, kann der Wahrheit und somit der Vollkommenheit entsprechen. Jedes politische System, jede Philosophie oder Religion, wo bewusst mit Lüge operiert, hat einen Systemfehler. Also, wenn wir lügen, dann haben wir einen Fehler in unserem Lebenssystem. Eigentlich müssten auch Muslime erkennen, wenn sie lügen wegen dem Glauben, um etwas zu erreichen, um etwas für Gott rauszuholen, dann müssten sie eigentlich erkennen, dass in ihrem System ein Fehler drin liegt. Es gehört schon zu der Lüge, wenn sich Menschen besser darstellen wollen, als dass sie in Wirklichkeit sind. Gibt es einen Präsident, einen König oder sonst irgendeinen regierenden Politiker, der sich nicht der Lüge bedient hat? Der sich selber besser dargestellt hat, als er in Wirklichkeit ist? In der Menschheitsgeschichte gibt es vielleicht nur eine Handvoll Regenten, die das geschafft haben. Ich denke an David oder an Daniel. Die haben sich nicht müssen besser darstellen, als sie sind. Der David hat sogar gesagt, ich will noch geringer werden in meinen Augen. Er hat sich nicht geschämt von seiner Frau, der Michal. Ein von Grund auf ehrlicher Politiker hat in dieser Welt fast keine Chance, an die Macht zu kommen, weil er nicht das verspricht, was alle hören wollen. Das Volk will ja angelogen werden. Das ist ja so. Wenn wir wirklich die Wahrheit hören, dann würden wir von dem, was die Wahrheit sagt, dann würden wir nicht wählen, weil wir sagen, ja, der verspricht ja fast nichts. Nicht umsonst sagt der Mann, wo die Wahrheit in Person ist, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ja, mit der Wahrheit kann man in dieser Welt das Reich nicht aufbauen. Jesus wird es dann einmal aufrichten, wenn er vom Himmel kommt in grosser Macht und Herrlichkeit. Jeder Buddhist, jeder Hinduist und auch jeder Moslem, der für seine Religion eine bewusste Lüge von sich gibt, könnte eigentlich merken, dass an seinem System etwas nicht stimmt, weil er nicht die Wahrheit sagen kann. Selbstverständlich gibt es auch Christen, die ab und zu in die Falle von der bewussten Lüge tappen. Auch da hat das System von der entsprechenden Lebensführung einen Fehler. Entweder haben solche Menschen gesündigt oder sie wollen nicht zugeben oder sie vertreten noch eine unbiblische Theologie, indem sie zum Beispiel ein verzerrtes Gottesbild haben. Auch da kann man von einem Systemfehler reden. Der Einzige, der keinen Systemfehler gehabt hat, ist unser Herr Jesus Christus. Ganz einfach deshalb, weil er die Wahrheit in Person ist. Je mehr wir in allen Bereichen ganz wahr werden, desto mehr bewegt sich auch unser Lebenssystem auf die Wahrheit zu. Ein kurzer Einschub. Ohne die göttliche Liebe in unserem Herz können wir nie ganz wahr werden, weil man sich außerhalb der Liebe immer wieder auch von der Heuchelei mitreissen lässt. Also, Nehmen wir an, wir sind zuhause, freuen uns, um ins Bett zu gehen und es geht uns auch nicht so gut. Wir haben Kopfweh, wir fühlen uns elend und jetzt läutet es an der Tür, wir machen die Türen auf und dann rutscht uns so ein Satz aus, ah, schön, dass ich dich gesehen habe. Findet man es überhaupt nicht schön, dass der jetzt vor der Tür steht. Ja? Eigentlich hat man ja dann schon gelogen, eigentlich hat man ja dann schon geheuchelt. Aber wenn ein Mensch einfach ein segnendes Herz hat, wenn ein Mensch sagt, oh Herr, wenn es läutet, ja, Herr, oh, ich wäre jetzt so gerne ins Bett gegangen, ja, aber ich bitte dich, dass du jetzt den Mensch, der vor der Tür steht, trotzdem segnest, ja, und man dann die Tür aufmacht, dann heuchelt man nicht, ja, das heisst, er lebt aus der Liebe. Wenn man aus der Liebe lebt, muss man nicht mehr heucheln, dann kann man wahr werden, nur in der Liebe kann man wahr werden, anders geht es gar nicht. Erst nachdem wir die Verfehlung und jede Bürde bewusst abgelegt haben, können wir mit Ausdauer den von uns liegenden Wettkampf durchlaufen. Mit einem Gewichtstein am Fuß hat man im Wettkampf keine Chance. Da, wo wir die Sünde nicht ablegen wollen, versuchen wir, den Wettkampf mit dem Gewichtstein zu gewinnen. Ich möchte in Bezug auf die Sünde noch etwas sagen. Es gibt für mich 3 Kategorien von Sünden. Und es ist ganz wichtig, dass wir Gläubigen den Unterschied sehen. Die erste Kategorie ist die Kategorie, die der Paulus im Römer 7 erwähnt. Er sagt dort nämlich, das, was ich nicht will, das tue ich. Und das, was ich nicht will, das tue ich nicht. Nun tue es nicht ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Das heisst, alle Gläubigen werden immer wieder mit dem Problem konfrontiert, dass sie etwas nicht wollen. Und dann in der Schwachheit ihnen dann doch wieder tun. Das heisst, sie wollen es nicht. Und das ist noch ganz wichtig. Jetzt gibt es die zweite Kategorie, wo man vielleicht nach Jahren sich damit abgefunden hat, dass man einfach mit etwas nicht fertig wird. Dass man sagt, ja, also ich schaffe das einfach nicht. Ich habe jetzt schon 20 Jahre probiert, davon irgendwie frei zu werden und es geht nicht. Und man findet sich damit ab. Man sagt, es ist jetzt halt so, ich bin so und es bleibt jetzt so. Also man hat aufgehört, dagegen anzukämpfen oder zu sagen, ja, es ist nicht in der Ordnung. Und das ist schon ein bisschen gefährlich. Ja. Und dann gibt es die dritte Kategorie und das ist das ganz Schlimme, wenn man an der Sünde Freude hat. Und wenn man die Sünde rechtfertigen tut. Wenn man zum Beispiel sagt, es ist ganz okay, dass man Kind im Mutterleib beseitigen tut. Dann tut man die Sünde rechtfertigen. Und das ist eine Sünde zum Tod, wenn man nicht davon umkehrt. Man kann natürlich auch da davon umkehren, das ist klar. Aber der Johannes redet ja von einer Sünde zum Tod und sagt auch von Sünden, die nicht zum Tod führen. Und ich denke, es ist noch wichtig, dass man das sieht, dass wir Christen haben noch Sünde. Johannes sagt das ja ganz klar, dass wenn einer sagt, er hätte keine Sünde mehr, dass er nicht in der Wahrheit ist. Und wenn er sagt, der, der aus Gott geboren ist, kann nicht sündigen, damit meint er den neu inwendigen Mensch, der aus Gott zeugt und geboren ist. Und der, den wir in uns hinein haben, der kann wirklich nicht sündigen. Aber unsere Seele kann noch sehr wohl sündigen. Dass man da unterscheidet, dass man sehen, ja, ich lehne die Sünde ab, so wie der Paulus im Römer 7. Und ich will die Sünde aber nie rechtfertigen, weil das ist ganz gefährlich. Das ist lebensgefährlich. Also, da, wo man die Sünde nicht ablegen kann, ist es, wie wenn wir einen Wettkampf führen mit einem Gewichtstein. Es geht da nicht so sehr ums Können, sondern eben ums Willen. Immer wieder sollten wir uns vor Gott prüfen, ob wir die Sünde wirklich ablegen wollen oder ob wir sie ein Stück weit immer noch geniessen. Wenn wir die Sünde und jede Bürde abgelegt haben, dann ist Ausdauer gefragt. Das griechische Wort Hypomone wird meistens mit Ausharren übersetzt und setzt sich aus dem Wort Hypo, drunter, und Meno, bleiben, zusammen. Also beim Ausharren geht es darum, dass man drunter bleibt. Ablegen von der Verfehlung erfordert auch ein geduldiges Darunterbleiben, weil der süße Genuss von der Sünde uns immer wieder lockt. Das Ablegen von der Verfehlung erzeugt in uns nicht selten ein Vakuum, das manchmal fast nicht auszuhalten ist. Und wenn wir dieses Vakuum aushalten können, dann verharren wir im Gehorsam und bleiben unter den Anweisungen vom Wort Gottes. Wir lernen immer mehr, der Sünde bis aufs Blut zu widerstehen, wie das auch im Hebräer 12 zu lesen ist. Im Ausharren bleibt man also unter den Anweisungen Gottes, obwohl unser Fleisch ununterbrochen in eine andere Richtung ziehen will. Und das Untenbleiben kann man auch in einem anderen Zusammenhang sehen. Manchmal führt uns der Herr in eine unangenehme Situation, in der dann eben Ausharren und Geduld gefragt ist. Da, wo wir uns drunter bügen und auch bewusst drunter bleiben, da lernen wir dann das göttliche Ausharren. Und das Ausharren hat eine ganz wunderbare Verheißung. Es heißt nämlich in Römer 5, Vers 4 bis 5, das Ausharren aber bewirkt Bewährung. Durchs Ausharren werden wir bewährt. Die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Jeder Spitzensportler, der siegen möchte, nimmt ein hartes Training in Kauf und quält seinen Körper manchmal geradezu unmenschlich. Und er verzichtet oft auch auf Sachen, die er vielleicht gerne würde geniessen. So ein Lebensstil, der ja in etlichen Teilen auch von Enthaltsamkeit prägt ist, wird von der Allgemeinheit akzeptiert und bewundert. Also wenn ein Spitzensportler enthaltsam lebt, dann bewundert das alle. Vor allem dann, wenn er dann am Schluss auf dem Siegespodest steht. Wer sich hingegen für den Herr und sein Reich zur Enthaltsamkeit entschieden hat, wird von der Welt oft kritisiert und verachtet. Ich möchte schliessen, die Wolke von Zeugen ist für uns ein Vorbild und soll uns in der Nachfolge Jesu motivieren. Lernen wir doch, wie die Zeugen aus dem Vertrauen heraus zu leben, indem wir jegliche beschwerliche Last ablegen und auch das verlockende Umwerben von der Sünde ignorieren, damit wir mit Ausharren den Wettkampf bis zur Erreichung vom Ziel laufen können. Der Paulus sagt, dass nur einer den Preis holt. Dann denken wir, da habe ich eh keine Chance. Ja, also der Paulus ist viel besser gewesen als ich und der Johannes ist auch viel besser gewesen als ich. Und es gibt noch ein paar andere, die wir kennen. Also ich habe ja von vornherein keine Chance. Wissen der liebe Geschwister, die, wer der eine ist, der den Preis holt? Jesus Christus. Genau, und wir sind Glieder an seinem Leib. Wenn wir die Verbindung mit Jesus Christus halten, wenn wir ausharren, wenn wir an ihm bleiben, werden wir zum Sieger gehören und werden den Siegeskranz bekommen. Das sagt nämlich der Paulus in seinem letzten Brief, im zweiten Timotheusbrief, sagt er, dass nun aber liegt mir bereit, der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Und dann sagt er, nicht allein aber mir, sondern auch allen denen, die so viel gearbeitet haben wie ich. Nicht. Was steht da? Die seine Erscheinung lieb haben. Ja, wenn wir ihn lieben, wenn wir seine Erscheinung lieb haben, dann kommen wir den Siegeskranz von der Gerechtigkeit über. Ich möchte noch beten. Lieber himmlischer Vater, ich möchte dir herzlich danken, dass wir durch dein Wort so wunderbare Vorbilder dürfen haben. Wir müssen die Vorbilder nicht kopieren, aber sie sind uns Vorbilder im Glauben und wir möchten den Glauben nachahmen, das Vertrauen in dich hinein, dass du alles gut machst und dass du das Werk, das du in uns angefangen hast, dass du das auch vollenden wirst. Du hast es versprochen, dass du der Anfänger und Vollender vom Glauben bist und auch von unserem Glauben, wo du in uns bewirkst und dafür möchten wir dir von ganzem Herzen danken. Danke dir jetzt auch für den Abend, für die Gemeinschaft, die du uns da wieder gegeben hast unter deinem Wort. Amen. Die können, mögen aufstehen, um zu sagen, ich möchte zwei Abschnitte aus dem Philipperbrief und aus dem 1. Thessalonicher lesen. Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist, der euch beruft, er wird es auch tun. Amen. Gesegnete Zeit wünsche ich euch allen.